Gassi gehen mit Goethe. Matthias Österheld. Gelesen von Ilona Picher-Hübert. Wenn ich meine täglichen Gassi-Spaziergänge mit unserer Hündin Amy unternehme, so gerate ich, kaum aus der Haustür getreten, in einem Zickzackkurs durch das große Schrebergartengelände mit einer Vielzahl sehr gut gepflegter und bunt blühender Gärten und anschließend auf ein weitläufiges Gemüseanbaugebiet mit riesigen Kohl- und Spargelfeldern und Äckern voll mit Kopfsalat und anderen Salatarten. Auch am schattigen Biergarten des Griechens mit dem passenden Namen zur Schreberklause kommen wir bei unserem Gassigang vorüber. Dort packt mich jedes Mal ein Reisefieber und ich träume von griechischen Inseln wie Korfu, Lesbos oder Kreta. Doch die Corona-Pandemie mit der damit einhergehenden Isolation und den Reisebeschränkungen haben alle Umsetzungen solcher Träume bislang unmöglich gemacht, wie ja jeder von uns weiß. Auf dem Rückweg erst komme ich dann zu meinem persönlichen Highlight dieser täglichen Spaziergänge. Dabei bleibe ich, meine brave Amy an der Leine führend, an einem völlig zugewucherten Garten eines kaum mehr sichtbaren Einfamilienhauses stehen. Inmitten dieser Wildnis wächst ganz am Eck ein beinahe unscheinbar schlanker, hoch aufgeschossener Baum mit wenigen weit ausgestreckten Ästen. Ein Baum, der eher bescheiden und unauffällig inmitten dieses wildgrünen kleinen Urwaldes steht. Und doch, hier halte ich ein, nehme ein Blatt dieses Baumes in die Hände und schon taucht vor meinem geistigen Auge der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe auf. Ich summe dabei eines meiner goethischen Wiegenlieder, Wiegenlied dem jungen Mineralogen Wolfgang von Goethe, und sage mir dieses kleine Gedicht unseres großen Dichters auf. Dieses Baums Blatt, der von Osten meinem Garten anvertraut, gibt geheimen Sinn zu kosten, wie es den Wissenden erbaut. Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt? Solche Fragen zu erwidern, fand ich wohl den rechten Sinn. Fühlst du nicht an meinen Liedern, dass ich eins und doppelt bin? Das Gedicht heißt Ginkgo Biloba und spielt auf die herzförmige Blattform des Baumes an, und genauso heißt auch dieser Wunderbaum. Denn um einen solchen handelt es sich. Warum das so ist, dazu komme ich gleich. Doch vorher möchte ich noch einen Moment mit Herrn Goethe plaudern, der mit diesem Freundschafts- oder Liebesgedicht tief eintaucht in Metaphysik und Philosophie. Der damals 65-Jährige schrieb in dieser Zeit an seiner letzten großen Gedichtsammlung, dem westöstlichen Divan. Der beginnt mit Zeilen, die sich so zeitgemäß lesen, als wären sie eine Zustandsbeschreibung der Gegenwart. Nord und West und Süd zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern. Inspiriert zu diesem Zyklus, der sich wie in einem Wiederholungszwang mit der großen Krise beschäftigt, die Europa befallen hatte, mit all der Orientierungslosigkeit und den Zerfallserscheinungen, die seit der Niederlage Napoleons den Kontinent in ein machtpolitisches Vakuum stürzte, hatte ihn die Liebe zu einer verheirateten Bankiersgattin im Jahre 1815. Seine Produktivität wird durch eine Begegnung mit dieser Marianne von Willeme, der 35 Jahre jüngeren Frau seines engen Frankfurter Freundes, heftig befeuert. Schwer zu durchschauen, was sich zwischen den beiden abgespielt hat. Sicher ist, die große Faszination war beiderseitig und der große Dichter erlebt einen Schaffensrausch, indem er auch dieses Gedicht über den Ginkgo dieser Marianne in einem Brief mit zwei Ginkgo-Blättern verziert, als Ausdruck seiner Liebe und Freundschaft widmet. Verstärkt wird diese Krise durch ein Naturereignis. 1815 bricht auf einer indonesischen Insel der Vulkan Tambora aus, einer der schwersten und folgenreichsten Vulkanausbrüche in der Geschichte der Menschheit, der ein Jahr später zudem in die Annalen eingehenden außergewöhnlich kalten Jahr ohne Sommer führen wird. Ein Jahr ohne Sonne mit einer kleinen Eiszeit, deren Folgen für die gesamte nördliche Halbkugel verheerend sind, mit Missernten, Hungersnöten, ausbrechenden Seuchen wie Cholera und die Folge davon einer massenhaften Auswanderungswelle. Und was macht Herr Goethe in dieser schweren Zeit? Jedenfalls folgt er nicht den allzu bekannten Abwehrreflexen gegenüber dem Fremden, die in Krisenzeiten an die Oberfläche gespült werden. Sein westöstlicher Divan entpuppt sich als Aufbruch und Hinwendung zu einem östlichen Kulturraum, der durch Erschütterungen geprägt war, auch wenn er noch keine Migrationsströme produzierte. Der Orient wird hier auf sein kulturelles Potenzial hin literarisch bereist und nicht als Bedrohung, sondern als Erweiterung auf Horizonte hin erfahren, die verstellt zu sein scheinen. Unter Lieben, Trinken, Singen soll dich Jesus Quell verjüngen. Das Wasser des Lebens, das dem Propheten Jesus anvertraut ist, wird zur Chiffre für die Verwandlung und Verjüngung. Und so nimmt auch sein Gedicht über den Ginkgo Biloba, das er im September 1815 schreibt, einen wichtigen Platz in seiner Sammlung ein. Das Gedicht Ginkgo Biloba ist vieles zugleich. Es ist Liebesgedicht, Naturreflexion und Gedankenlyrik. Und es ist immer das eine nicht ohne das andere. Es bewahrt eine Vorstellung von Einssein im Unterschied. Denn im Subtext schwingt das Liebesempfinden an seine Seelenverwandte ja mit, welches sich im Appell an das angesprochene Du, es möge doch das Eins und Doppeltsein, in den Liedern des lyrischen Ichs einfühlt. Kein Wunder, dass der Ginkgo auch als Goethebaum bezeichnet wird. In China wird er als heiliger Baum in den Tempelgärten angesehen, weshalb er dort auch als Tempelbaum gilt. Und damit endlich zurück zu diesem Ginkgo-Wunderbaum, diesem ältesten lebenden Fossil der Pflanzenwelt. Bereits vor über 290 Millionen Jahren gab es diese Pflanzengattung aus der Familie der Ginkgoate. Der Ginkgo biloba ist der einzig noch existierende Vertreter dieser Art und damit nun wirklich ein unglaubliches Fossil, wie man ganz leidenschaftslos und botanisch sachlich feststellen kann. Der älteste noch lebende Ginkgo in Europa wurde bereits 1730 gepflanzt, als man den Versuch unternahm, den Baum in Europa wieder heimisch zu machen. Die ältesten in Deutschland noch existierenden Ginkgos stammen aus den Jahren 1750 bis 1780. Seine steigende Beliebtheit erklärt sich auch damit, dass er sehr widerstandsfähig gegenüber Schädlingen, Bakterien, Viren und sogar Autoabgasen ist, weshalb er gern in Parks und städtischen Alleen eingesetzt wird. Doch die Prioritäten dieses Wunderbaumes sind noch andere. Es sind seine außerordentlichen Heilwirkungen. Der Ginkgo enthält vielfältige Wirkstoffe, welche die Nervenzellen schützen, das Ausschütten von Transmittern im Gehirn fördern, die Blutgerinnung hemmen und antioxidativ wirken. Dadurch hilft Ginkgo gegen Konzentrationsstörungen und Erkrankungen, die auf mangelnde Durchblutung folgen. Dazu gehören Schwindel, Kopfschmerzen, Ohrensausen, allgemeines Schwächegefühl, chronische Müdigkeit und Herz-Kreislauf-Beschwerden. Besonders bei Gehirn- und Alterserkrankungen wie Demenz und Alzheimer verbessert er die Sauerstoffversorgung im Gehirn. Wer also noch im hohen Alter geistig fit bleiben möchte, dem kann diese Wunderpflanze nur wärmstens ans Herz gelegt werden. Derart beflügelt umarme ich den überaus liebenswürdigen und geduldigen Herrn Goethe, was ja bei solchen Geistererscheinungen auch in Pandemiezeiten noch erlaubt ist, und wandere leichtfüßig und beschwingt heim. Das Ginkgo-Blatt vorsichtig in den Händen tragend. Meine Amy schaut mich dabei ein wenig verwundert an und trottet brav mit.